Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wenn ihr das hier hören könnt, dann habt ihr alles richtig gemacht, wenn ihr auf der Suche nach neuen Filmen oder Filmempfehlungen seid. Wir sprechen heute über The King of Staten Island. Das ist der neueste Streich von Judd Apatow. Und der liefert nach 5-jähriger Kinoabstinenz damit sein neuestes Werk ab. Den Kollegen kennt man unter anderem von Jungfrau männlich sucht, da hat er zum Beispiel sein Regiedebüt gegeben, oder durch unglaublich viel produzierte Filme von ihnen, zum Beispiel wie Superbad. Für seinen neuesten Streich hat er sich jetzt Peter Davidson mit ins Boot geholt, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Und ja, wir haben den Film gesehen und wir fragen uns jetzt, erwartet uns hier eine mittelmäßige Komödie mit anzüglichem Humor oder ist das vielleicht der erste Hit dieses Kinojahres? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, es ist wieder soweit. Neue Review-Folge, neuer Netflix-Film. Warte, nee. Jetzt bin ich aus dem Konzept hier.
Fast. Ich finde es auch sehr ungewohnt,
auch für mich heute, ja.
So, gut, dann halten wir uns an wenigstens die paar Sachen, die noch gewohnt sind. Ronny ist wieder mit dabei. Ich freue mich, dass du da bist. Wenigstens die eine Konstante in meinem Leben hier. Wenn wir jetzt hier schon nicht, wie fast jede zweite Woche einen Netflix-Film reviewen, dann ist schön, dass wenigstens du da bist.
Vielen Dank, Alex, für diese wie immer charmante Anmoderation.
Ja, King of Staten Island tatsächlich heute mal hier.
Quasi bei uns ein bisschen
fast Kinofilm.
Ja, fast Kinofilm, bei uns ja ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber dann zum Glück in der letzten Folge ja nochmal ein bisschen beleuchtet bei den Releases. In der letzten Folge.
Richtig. Ist ja auch ein bisschen Special Interest, muss man sagen. Ist, glaube ich, auch, kann man jetzt schon mal vorweggreifen, nicht für jedermann. Wir haben es uns halt trotzdem gegeben und können jetzt vielleicht auch ein bisschen aufklären, ob das wirklich gerechtfertigt ist, dass es so Special Interest ist oder nicht. Aufklären, hat er gesagt.
Ja, genau. Und das im Zusammenhang mit einem Film von Judd Apatow.
Apatow.
Apatow. Ein bisschen wie Appetizer. Ja. Ich versuch's mir mal zu merken. Ja. Apatow. Ja. Weil das finde ich eigentlich ganz interessant, weil gerade so Filme, wie ich gerade erwähnt habe, so Jungfrau männlich sucht, das war schon ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen stilprägend, aber im Zusammenhang mit Superbad sind das schon
Fall,
so.
Er kam auf jeden Fall so als Mann des flachen Humors um die Ecke, aber halt eben nicht nur. Ne, hat ja auch dann sich, glaube ich, auch weiterentwickelt, so ein bisschen.
Flach, aber nicht unter der Gürtellinie, möchte ich sagen.
Ja, genau. Und jetzt für mich, also hat so ein bisschen besonderen Stellenwert. Ich bin halt großer Fan von Saturday Night Live. Hauptdarsteller hier ist halt Pete Davidson, aktuelles Mitglied von Saturday Night Live. Von daher hatte ich den Film auf jeden Fall auf dem Schirm. Habe aber tatsächlich fest damit gerechnet, weil das so ein bisschen so New York-spezifisch ist, dass es vielleicht nicht so die große Auswertung in Deutschland bekommt. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass der seit 30. Juli tatsächlich auch im Kino läuft. Und ich habe gesehen, auch hier im zum Beispiel Großraum Köln gibt es das ein oder andere Kino, das den tatsächlich zeigt.
Das Rex Verrückt. Am Ring.
Zum Beispiel.
Das spielt denn zum Beispiel. Ich habe in der letzten Update-Folge noch gesagt, ich habe kein Kino gefunden, bei dir in Köln oder bei mir in Freiburg, wo das Ding läuft. Und dann aber später kam das Update von Rex am Ring. Und was ja super interessant ist, gleichzeitig die Auswertung über Amazon Prime. Kann man da für relativ viel Geld, ich glaube irgendwie über 15 Euro, kann man den da quasi erwerben. Also wenn ihr euch den holt und für 48 Stunden leiht, dann auf jeden Fall so viele Freunde wie möglich einladen.
Ja, so ich verstehe das ganze Konzept auch noch nicht so richtig.
Mit Masken und 1,50 Meter Abstand aber. Und dann genießen.
Ja, wie gesagt. Aber lass uns doch vielleicht einfach direkt mal einsteigen und die Leute abholen. Jetzt habe ich ja so oft angeteasert, ist vielleicht nicht für jedermanns Sache. Warum nicht? Worum geht's denn? Vielleicht kannst du ja nochmal mit einer fantastischen, selbst komponierten Synopsis hier uns einmal einsingen.
Ja, ich schwinge die Finger auf der Klaviatur der wunderbaren Synopsen. Und zwar geht es um Folgendes. Scott Carlin ist 24 Jahre alt, hat die Schule abgebrochen und gammelt am liebsten jeden Tag mit seinen Kumpels im Keller ab. Er ist damit das genaue Gegenteil seiner jüngeren Schwester Claire, die für ihre College-Ausbildung aus dem gemeinsamen Haus auszieht. Nun ist Scott allein mit seiner Mom, für die er aber keine Hilfe ist. Seine Antriebs- und Erfolgslosigkeit schiebt er dabei immer wieder auf den frühen Tod seines Vaters bei einem Feuerwehreinsatz und seine ADHS-Diagnose. Scotts alltägliches Selbstmitleid stößt je auf taube Ohren, als seine Mutter nach langer Trauer einen neuen Mann kennenlernt. Nicht nur ist dieser ebenfalls Feuerwehrmann, vielmehr macht der Neue auch schnell das gewohnte Revier streitig. Für Scott beginnt ein anstrengender Balanceakt zwischen neuartiger Selbstverantwortung und innerer Selbstzerstörung.
Sehr schön, sehr schön.
So, wenn ich jetzt das versuche, selbst zu reflektieren, klingt schon ein bisschen so nach Indie-Drama.
Ja, 100%. Ja.
Wenn man den Regienamen hört, dann aber vielleicht auch so ein bisschen an Komödie, ganz klar.
Und das ist ja auch genau das, was du letzten Endes kriegst nach Synopsis, wenn du dir dann noch den Trailer dazu anguckst.
Der Trailer fasst das eigentlich
oder?
Ideal Gefühl, ne? Zusammen, ja.
Ja, also du siehst, hat auf jeden Fall diese klassischen Indie-Vibes, ja. Filmisch. Hast dann aber halt eben auch die Lacher dabei, die schon Indiz dafür sind, dass Judd Apatow Regie geführt hat.
Ja, aber für mich war es auch sehr interessant, weil so gerade die letzten Filme, die er auch gemacht hat, kommen ja gleich noch dazu, wie Trainwreck oder so, die, also weiß ich nicht, sie sind auch bei den Kritikern, sind die seit seinem Regiedebüt immer weiter so ein bisschen abgefallen und schwirrten so ein bisschen so auf Mittelmaß herum, oder?
Ja, das stimmt, aber die haben auf jeden Fall immer wieder Leute angezogen und ins Kino gelockt.
Stimmt,
ne? So
stimmt,
diese seichte Kost und aber letzten Endes alle Sachen, die er so gemacht hat, inklusive auch Trainwreck, die machten schon so einen etwas höherwertig produzierten Eindruck. Also
das
die wollten schon
Fall,
immer so ein bisschen Hollywood sein, ne? Und ja, das ist jetzt hier auf jeden Fall, wenn dir nicht jemand sagt, dass das ein Apatow-Film ist, dann ist das zumindest rein audiovisuell so ein bisschen abseits von seiner üblichen Handschrift, nenne ich es jetzt mal. Aber lass uns doch vielleicht mal tatsächlich gucken, wer jetzt hier alles involviert ist, so kreativ
genau.
Vor und hinter der Kamera.
Ja, lass uns doch mal gucken bei dem Stab und der Besetzung. Cast and Crew, oder wie immer ihr es nennen wollt, jetzt eigentlich hier schon vorweggenommen, Judd Apatow.
Apatow.
Apatow. Apatow. Ja, gerade eben eigentlich schon abgefrühstückt, eher so aus dem Comedy-Bereich, hat aber unglaublich viel halt als Produzent auch gemacht, ja. Also ich lese es ganz kurz mal noch vor, dann kannst du ja deinen Senf dazuschmeißen. Zur Jahrtausendwende Freaks and Geeks mitproduziert oder mit ins Leben gerufen. Die deutsche Übersetzung gab es sogar voll daneben, voll im Leben. Da unter anderem Seth Rogen und James Franco hervorgegangen. Dann mitproduziert die Anchorman-Filme, Superbad, wie bereits erwähnt. Dann auch mit Andy Samberg aus diesem ganzen Klickenbereich, ja. Popstar mitproduziert und auch Serien wie zum Beispiel Girls, wo ja die Lena Dunham dann noch so ein bisschen raus entstanden ist. Und aus diesen ganzen Gefilden, James Franco, Seth Rogen, da hat er die Leute auch versucht, so ein bisschen heranzuziehen und aufzubauen und ist eigentlich, glaube ich, größtenteils eher der Mann auch so immer hinter den Kulissen gewesen, oder?
Ja, definitiv. Also der ist, glaube ich, so eine wesentliche Konstante, der da, glaube ich, also das, du hast schon gesagt, es ist eine Clique, der taucht immer wieder auf, entweder vielleicht direkt als Regisseur oder halt eben zumindest in der Produzentenrolle. Und Cast and Crew taucht dann halt auch immer mal wieder in den gleichen Produktionen auf. Ne? Du hast gesagt, hier mit Freaks and Geeks und dann ein paar Jahre später fast gleiches Cast auch irgendwie bei Superbad dann wieder vorhanden. Mhm. Also ja, da gibt's, glaube ich, so einige Parallelen, oder da hat sich auf jeden Fall so ein New Yorker Dunstkreis irgendwie gefunden, die eine ganz, ganz spezielle Nische immer wieder bedient haben. Also wenn du dich da wirklich ein bisschen mit beschäftigst und das alles gesehen hast und das nochmal Revue passieren lässt, dann ist das irgendwie alles so ein bisschen wie aus einer Hand, aus einem Guss.
Ja.
Also alles irgendwie anders, ja. Und alles steht für sich selbst, aber du merkst halt schon, dass das letzten Endes irgendwie so ein, nicht die gleiche, eine ähnliche kreative Feder hat irgendwie.
Mhm.
Und ich glaube, da hat er auch einen wesentlichen Beitrag zugeleistet, glaube ich schon.
hier in dem Film auch nicht nur Regie geführt, sondern auch mitproduziert und auch wieder das Drehbuch selbst mitverfasst. Aber nicht ganz allein, sondern Pete Davidson hat mitgeschrieben und auch noch Dave Cyrus war hier mit als Schreiberling dabei. Der war auch eine gewisse Zeit bei Saturday Night Live mit dabei als Autor. Ja. Und mehr zu Pete Davidson können wir, glaube ich, nochmal im Detail, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also können wir gerne später machen oder jetzt, wo es passt, wie du möchtest.
Ja, komm, dann mache ich schnell noch den restlichen Cast und Crew weg und dann können wir gleich nochmal ausschweifen. Aber dann wissen wir, dann haben wir schon mal hier ne, den Pflichtteil getan. denn wo ich ein bisschen verwirrt war, ist dann, wir haben es schon auch gesagt, es hat eher so ein Indie-Vibe. Auch der Trailer stimmt einen so ein, ne, auf so ein bisschen, alles ein bisschen reduziert und nicht ganz so groß und nicht ganz so bunt. Aber wo ich dann gelesen habe, wer das damit umgesetzt hat, war ich ein bisschen verwirrt, ob ich beim richtigen Film bin. Also Kamera, Cinematographer, also Director of Photography, stammt von oder war Robert Elswit. Der hat so Sachen gemacht wie Boogie Nights 97, der Will Be Blood, Mission Impossible, Ghost Protocol oder Nightcrawler zum Beispiel. Das sind schon so teilweise epochale Ausmaße, großes Actionfeuerwerk.
Ja, der Will Be Blood und Mission Impossible sind auf jeden Fall so AAA Hollywood Sachen mit so, ich würde sagen, fast dreistelligen Millionenbudget definitiv. Nightcrawler geht dann schon wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zurück.
Aber sehr stilisiert halt trotzdem auch mit diesen Nachtaufnahmen.
Definitiv, ja.
Sehr eigener Stil. Und jetzt ist man so, jetzt macht er so Handkamera-Indie-Style.
Tja, das ist dann hier, wenn Mr. Apatow ruft, dann kommen sie offensichtlich.
Aber das ist schon faszinierend. Und bei Schnitt und Montage ist es ähnlich. Umgesetzt im Schnitt hat das nämlich Jay Cassidy, William Kerr und Brian Scott Olds. Und Jay Cassidy zum Beispiel, so die letzten Produktionen, American Hustle mit einem riesigen Cast, auch AAA von 2013. Dann letztes Jahr Birds of Prey umgesetzt mit Margot Robbie zum Beispiel und William Kerr und Brian Scott Olds, die waren zum Beispiel auch schon beteiligt bei Superbad oder zuletzt auch bei Trainwreck, also Dating Queen.
Also die Filme von, also auch Apatow approved quasi. Also genau. Also alles auch wieder Vetternwirtschaft hier.
Eine große Entourage auch versammelt. Und um es kurz noch abzuschließen von Cast oder vom Stab, sag ich mal, von der kreativen Seite, das musikalische Department wurde besetzt durch Michael Andrews. Der hat zum Beispiel die Musik beigesteuert zu Donnie Darko oder The Big Sick von 2017. Also auch da langjährige Erfahrung und eigentlich kein kleiner Name, der dahinter steht.
Ja, aber auch da, ne, Donnie Darko, Jay Gyllenhaal, auch New Yorker, fester Bestandteil da irgendwie auch auf dem Broadway mit viel Theater und sicherlich dann auch entsprechend viel im Dunstkreis. Also irgendwie kriegst du diese Fäden immer wieder auch zurückverfolgt, habe ich so den Eindruck, dass sie ja sich alle kennen, ne?
Genau.
Macht ja auch Sinn irgendwie.
Ja, aber wirklich schon ein paar große Namen dabei. Und jetzt wieder zu den etwas kleineren Namen. Kommen wir zum Cast. Pete Davidson. So. Feuer ab.
Tja, Pete Davidson. Also erstmal, genau, woher kann man den kennen? Wie gesagt, in den USA, glaube ich, bekannt geworden wirklich durch Saturday Night Live, wo er seit 2014 mit dabei ist und aktuell auch immer noch zum Cast gehört. 2013 schon mal in einer kleinen Nebenrolle aufgetaucht bei Brooklyn Nine-Nine.
Eine der allerersten Folgen.
Ja, richtig. Aber wie gesagt, ist ja jetzt auch nichts Großes gewesen letzten Endes, muss man ja sagen. Und ja, ich meine, was haben wir noch?
Naja, er hat auf jeden Fall auch schon mal Erfahrung auf Netflix gesammelt. Da war er bei Set It Up 2018 an der Seite von Sui Deutsch zu sehen. Und ein Jahr später, letztes Jahr, da direkt nachgelegt, da war er dann auch in dem nächsten Netflix-Streifen zu sehen, in Dirt.
Ja. Das ist richtig, ja. Genau. Ja. Ansonsten hast du jetzt hier noch Big Time Adolescence aufgeführt. Den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen.
Das ist ja ganz interessant. Der kam ja, war das Sundance Festival, glaube ich, 2019, also letztes Jahr, und hat bis jetzt eigentlich keine richtige Kinoauswertung gekriegt.
Ja,
also da hat die erste Hauptrolle übernommen. Ich glaube, ähnlich gelagert wie jetzt King of Staten Island, aber bis jetzt halt nirgendwo in den Kinos aufgetaucht.
Ja, was ich davon gesehen habe, gebe ich dir recht, ist es ähnlich, glaube ich. Und ja, aber er hat auch noch weiter was in der Pipeline. 2021 ist er beim Suicide Squad Soft Reboot Fortsetzungs Film dabei.
The Suicide Squad. Ja, ja, finde ich auch super witzig, dass er da auch bei dem illustren Cast dann da irgendwie mit, ja, mit reingemischt wird.
Ja, bin gespannt, was er da für eine Rolle hat und was er dann tatsächlich da spielt, weil wenn du dir so ein bisschen die Sachen anguckst, die er so macht, gerade auch die Segmente, die er zum Beispiel bei Saturday Night Live bedient, gefühlt spielt er immer so eine stilisierte Version von sich selbst.
Ja, das stimmt allerdings. Das wird, glaube ich, auch bei meinen Punkten, bei der Analyse so vom Film auch nochmal ein bisschen rauskommen.
Ja, und da sind wir halt auch, ja. Willst du noch weitergehen? Ansonsten würde ich jetzt hier nochmal kurz bei Pete Davidson tatsächlich drauf einsteigen, weil wir ihn jetzt auch schon beim Drehbuch da erwähnt haben. So ein netter Hinweis am Rande, dass es halt tatsächlich so ein, halb autobiografische Züge hat, weil die Figur hier bei King of Staten Island, die porträtiert wurde, halt ganz viel aus der Vergangenheit von Pete Davidson halt mit reinbringt. Alles ein bisschen auch vielleicht verzerrt inhaltlich, aber so die grundlegenden Parallelen sind da. Und letzten Endes ist es so ein bisschen, Pete Davidson hat, glaube ich, selber gesagt, der Film ist so ein, was wäre, wenn ich nicht irgendwie die Comedy-Schiene gefunden hätte, weil er macht ja auch Stand-Up zum Beispiel. Wie wäre mein Leben dann so abgelaufen? So ein, was wäre, wenn ich nicht dieses Ventil Comedy gefunden hätte für alles? Und von daher hat es, glaube ich, schon eine sehr persönliche Note auch für ihn selber. Und ob das jetzt geholfen hat, das werden wir ja gleich noch sehen. Ich glaube, da willst du ja dann auch massiv drauf einsteigen noch.
Massiv.
Von daher lass uns einmal kurz noch durchgehen, wer ihn da so begleitet im Film.
Genau, wer noch zu sehen ist bei The King of Staten Island, ist zum Beispiel Marissa Tomei. Die spielt hier seine Mutter, kennt man schon seit gefühlt Ewigkeiten aus dem Filmbusiness. Ja. Was vielleicht hängen geblieben ist, What Women Want, was Frauen wollen, von 2000. Dann 2008
war Mel Gibson, oh, darf man nicht drüber sprechen, oder?
Jetzt hast du es gesagt, jetzt ist es raus. 2008 bei The Wrestler zu sehen und jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr wie viele Jahren, ist sie halt immer in der Avengers-Reihe aufgetreten, beziehungsweise in den Spider-Man. Ja. Film als yes. Tante
May.
May, genau.
Ja, ja also ist ein Gesicht, das man auf jeden Fall kennt, ne? Also ja, hier an der Stelle Fall. Mal noch so ein prominenteres Gesicht, das auch, glaube ich, international ein bisschen besser zieht, weil ich glaube, außerhalb von den USA ist halt Pete Davidson eher weniger bekannt, außer vielleicht als Ex-Freund von Ariana Grande oder so. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen hier in deinem Redefluss.
Alles gut, dann versuche ich nochmal hier den roten Faden aufzunehmen. Wer auch mitspielt, da hat der Herr Apatow.
Apatow, nice. First try.
seine Tochter mit reingequetscht, und zwar die Maud. Die konnte man auch in einer ihrer ersten Rollen sehen beim ersten Mal, was ja auch ein Film von ihm ist. Also
Eine
Weile her, von 2007. Oder ist auch mal in Girls aufgetaucht. Weiter noch dabei ist Belle Pauli, die spielt hier die Freundin von Pete Davidson, beziehungsweise seiner Figur Scott, mitgespielt oder die Hauptrolle gespielt in The Diary of a Teenage Girl oder war zuletzt zu sehen unter anderem in The Morning Show, was du ja gesehen hast. Ist dir da aufgefallen?
Ich würde es nicht so weit gehen zu sagen, ich habe The Morning Show komplett gesehen.
Oh, okay.
Aber ich habe The Morning Show ein bisschen gesehen und da ist sie mir nicht aufgefallen, aber okay. Da liegt der Fokus auch auf anderen Figuren.
Das stimmt allerdings. Ist ja auch
sind ein relativ, wir mal ehrlich.
Relativ dicke auch, Namen.
Eben.
Und zu guter Letzt möchte ich hier auch nochmal hervorheben, Bill Burr spielt mit. Für mich zum ersten Mal so auf der Fernsehlandschaft erschienen mit Breaking Bad. Da hat er gerade mal in 5 Episoden mitgespielt, aber die waren doch sehr, es waren relativ sehr prägnante Episoden auch. Seit 2015 produziert er eine Animationsserie auf Netflix mit, F is for Family, und spricht da auch die Hauptrolle. Und er war, das hat uns, glaube ich, beide auch mehr oder weniger überrascht, war in einer Folge von The Mandalorian zu sehen,
ja,
als intergalaktischer Söldner. Und da sah er noch ein bisschen, glaube ich, so jünger und stämmiger aus letztes Jahr. Und jetzt hier in dem Film wirkt er doch wie das, was er spielt, nämlich ein bisschen in die Jahre gekommener Vater.
Ja, inklusive Schnauzbart.
Schnauzbart und kleinem Bierbeuchler oder so.
Heftig, ja. Nee, war auf jeden Fall, ja. Also, rein optisch hat man ihm das auf jeden Fall abgekauft, was er da spielt in in King of Staten Island.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gut, noch ein paar Daten. Wobei ein paar ist, glaube ich, schon relativ viel. Es gibt eigentlich, also es ist schwierig, was zu finden, außer das, was wir schon gesagt haben. Ne? Es ist so semi-autobiografisch. Und gerade
ja, es gibt halt einfach, genau, ich kann ja noch mal ein bisschen drauf eingehen. Es gibt halt so ein paar halt Parallelen. Du hast gesagt, eingangs, ne, die Figur hier im Film hat den Vater verloren in jungen Jahren bei einem Feuerwehreinsatz. Das ist auch so ein wesentlicher Treiber, ne, Motivation. Im Film, das ist Pete Davidson tatsächlich selber passiert. Er hat 2001 im Rahmen von 9/11 halt seinen Vater da verloren und hat halt dadurch massive psychische Probleme, hat mit Depressionen zu kämpfen, musste behandelt werden. Dieses ADHS kommt auch noch mit dazu. Und letzten Endes, und ich habe es ja gesagt, das ist halt im Prinzip so ein bisschen diese autobiografischen Züge, die dann hier reinkommen. Bis dahin ist wahrscheinlich die Figur relativ nah am Leben von Pete Davidson dran. So, und dann divergiert es ein bisschen da, wo quasi dann dieser Comedy-Erfolg war und wie es halt abgelaufen wäre, wenn er vielleicht nicht gekommen wäre. Und ich glaube auch tatsächlich diese Aktion mit, was passiert denn, wenn deine Mutter, mit der er dann da irgendwie alleine lebt, was ja auch tatsächlich stimmt, er lebt, glaube ich, immer noch mit seiner Mutter zusammen, also Stand jetzt.
Ja.
Die teilen sich, glaube ich, ein Haus. Was ist denn, wenn da ein neuer Partner kommt? Ne? Ist schon ein bisschen komisch halt. Und es wird ja hier auch wieder thematisiert.
Wobei man da einwerfen muss, er hat das Haus, glaube ich, mit seiner Mutter zusammen neu gekauft und hat sich quasi den Keller quasi so als jugendliche Männerhöhle ausgebaut.
Ja, da halt auch gemeint, wir haben getrennte Wohnungen so. Ne? Ja. Also es ist jetzt, wir leben zusammen, aber wir leben nicht wirklich zusammen. Es ist wie so ein bisschen so eine Einliegerwohnung vielleicht.
Ja.
Aber ja, ist ein neues Haus auf jeden Fall.
Es ist ganz interessant auf jeden Fall, genau. Ja, der Film war auch ein bisschen gebeutelt durch Corona. Ja, sollte eigentlich bei South by Southwest, sollte eigentlich seine Premiere feiern im März. Wurde abgesagt. Ja,
voll in der Corona-Hochzeit März, ne?
Voll in der Hochzeit. Dann soll es bei Trey Baker dann eigentlich anlaufen. Auch das wurde dann abgesagt. Dann hat man gesagt, okay, direkt ins Kino. Aber das war jetzt auch so mittelerfolgreich beziehungsweise halb geplatzt. Deshalb ist er in Nordamerika jetzt seit dem 12. Juni schon in den VOD gegangen. Und ich weiß gar nicht, wie groß da die Kinoauswertung ehrlich gesagt gerade ist.
Du meinst in Nordamerika?
Ja.
Nee, gibt keine.
Gibt gar keine, oder?
Gibt keine. Ich habe jetzt kurz vorher nochmal geschaut, es gibt keine gemeldeten Einspielergebniszahlen aus Nordamerika. Die einzigen gemeldeten Einspielergebnisse für King of Staten Island sind aus Europa.
Und das ist dann wahrscheinlich relativ übersichtlich.
Ja, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt schlimm sein. Ne? Ich habe es ja hier ein bisschen rausgesucht. Also an dem im Startwochenende, wo der ganze Kram tatsächlich in Nordamerika ins VOD gegangen ist, war er überall gefühlt auf Platz 1. Ne? Also bei iTunes, Amazon Prime und was es da sonst noch alles für Schweinereien in den USA gibt. Comcast, Xfinity, Apple TV, Voodoo, Google Play, überall, wo du im Prinzip lizenzierte Filme irgendwie mieten, kaufen kannst als digitale Lizenz oder so, stieg das Ding quasi auf Platz 1 ein am Wochenende. Von daher war, glaube ich, der Andrang, zumindest für den nordamerikanischen Markt, sehr, sehr groß. Lässt sich natürlich so ein bisschen hinterfragen, ist denen da wirklich krass viel durch die Lappen gegangen? Wär das so ein Schläferhit gewesen im Kino, wo es vielleicht mehr krasser steil geht, als man vielleicht denkt? Oder war das jetzt hier so ein bisschen überraschend und haben das Beste draus gemacht mit dieser sehr erfolgreichen VOD-Auswertung?
Na, ich glaube, einen Aspekt haben wir ja schon genannt. Ne? Also wenn da der Judd Apatow um die Ecke kommt, dann ist es, glaube ich, schon ein Ding, mit dem du halt Werbung machen kannst, auf jeden Fall. Und dann weiß ich gerade nicht, ob Corona jetzt für so einen Film auch eher ein Sprungbrett ist. Du hast kein Mulan, du hast kein Tenet. Alles wird weggeschoben und dann kommst du auf breiter Front, einfach durch den Background, durch die Filmemacher und kannst es auf allen Streaming-Plattformen releasen. Und es ist so ein mittelgroßes Ding, glaube ich, was du den Leuten gut verkaufen kannst. Und dann ist, glaube ich, wenn du das dann ordentlich bewirbst, glaube ich, die Nachfrage kannst du da, glaube ich, ganz gut auch künstlich erzeugen.
Ja, glaube ich auch. Und also wie gesagt, du hast schon gesagt, genau, und hast völlig recht. Also du bist halt einer der wenigen Neuveröffentlichungen. Gibt es halt gerade nicht allzu viele von mehr. Und dann vielleicht eine Sache, wo du vielleicht auch vielleicht tatsächlich nicht ins Kino gegangen wärst, aber jetzt sagst du dir, ne, zu Hause VOD kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und es ist halt neuer Stuff. Nichts, was ich irgendwie schon vielleicht, wo ich schon mal im Kino war oder eine Wiederholung gucken müsste oder so ein Kram. Und dann ist natürlich, wir hatten ja diesen Indie-Vibe angeteasert. Wir haben jetzt keine konkreten Details zum Einspiel, zum Produktionsbudget, also zu den Produktionskosten.
Sad.
Aber wir können mal davon ausgehen, dass es, glaube ich, relativ niedrig gehalten wurde. Und dann ist natürlich die Marge, bis du quasi Break-Even bist oder Gewinn verzeichnest, noch deutlich niedriger. Also die also du musst nicht so hoch springen, um die Kosten zu decken. Und dann ist vielleicht tatsächlich so eine in Anführungszeichen Premium-VOD-Auswertung nicht das Allerschlimmste, wenn die auch so erfolgreich gefahren ist, wie wir jetzt hier gerade berichten konnten.
Ja.
Also, ja, ich glaube, das Beste draus gemacht auf jeden Fall unter den aktuellen Gegebenheiten. Definitiv.
Ich gucke gerade nochmal nach. Der letzte Film von Ihnen, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, Trainwreck, also der in die Kinos kam, der hat 35 Millionen gekostet und er hat halt insgesamt weltweit 140 eingespielt. Also ich glaube, das war damals auch bei, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, hier, The 40-Year-Old Virgin, wie heißt denn auf Deutsch wieder? Jungfrau männlich sucht.
Jungfrau 40 männlich sucht, ja.
Ich habe es doch heute schon tausendmal gesagt. Das war ja auch so ein guter Einstieg. Der hat ja nur 26 Millionen gekostet und hat halt fast 200, nämlich knapp 180 eingespielt weltweit. Ich glaube, das ist auch so ein Trademark von ihm, oder? Dass er Filme zu einem sehr akzeptablen Preis, also mehr als Indie, aber nicht so ganz hochglanz Hollywood produziert, aber dadurch im Verhältnis dazu unglaublich viel Reichweite erzeugt und sehr gutes Einspielergebnis hat.
Genau. Und ich glaube, hier hat man versucht, so ein bisschen so einen Kompromiss zu machen, wo man wusste, wahrscheinlich ist rein thematisch die Reichweite nicht ganz so groß, weil es ist halt auch schon hier so ein bisschen, ja, nicht ein Loblied, aber es ist schon, es appelliert auch schon so ein bisschen an die New Yorker, an die US-Amerikaner, ne, Leute, die aus Staten Island kommen, so ein bisschen so ein Regional Stolz oder Bezug mindestens halt haben dazu, dass es vielleicht nicht so komplett Mainstream geeignet ist, dass es so mega steil gehen würde, wie das, was du gerade schon erwähnt hast, weltweit.
Ja.
Dass es aber im Zweifel halt eben auch okay ist, wenn du wegen mir das Budget von 35 oder 25 Millionen weiter reduzierst auf vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Millionen. Und da würde ich den Film hier, glaube ich, höchstens auch sehen. Weil jetzt so ein persönliches Bauchgefühl, ich weiß es natürlich nicht. Wir haben nichts gefunden, gar nichts.
Ja, gar nichts. Keine Hinweise, keine Hints, wie bei The Old Guard, wo man sich wenigstens noch irgendwo herausschnurren konnte. Da stehen wir gerade auf verlorenen Posten. Aber vielleicht kommt es später nochmal irgendwo ans Tageslicht in irgendeinem Interview fetzen oder
aber
so.
Aber was würdest du denn sagen, so Budget?
Ich weiß es nicht. Der ganze Crew und Cast verunsichert
du meinst
mich total.
Die Qualität, die wir da eingangs erwähnt haben.
Ja, genau. Also wer da hinter der Kamera und alles so war. Die Namen, ja. Pete Davidson ist schon, glaube ich, hält da jetzt nicht so mega die Hand auf. Der war, glaube ich, auch ganz froh, da nochmal wieder was machen zu können auch.
Aber so 5 bis 15 maximal irgendwo in dem Spektrum bewegen wir uns hier, denke ich, oder?
Wenn ich mal auch so andere Coming-of-Age-Streifen nochmal, wenn ich so zurückdenke, Age of 17, wo waren wir da damals? Bei auch so um die 10, ne? 13? Irgendwas so in dem Bereich? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte eigentlich hier gesagt schon, dass der auch bestimmt so schon Richtung 20 eher tendiert hätte. Vor allem, weil es ja auch auf Staten Island gedreht wurde. Also keine kanadischen Rabatte oder günstigen Dollarkurse da noch mitnehmen konnte. Aber ich weiß es nicht.
Das Budget von Edge of 17 waren 9.
Übrigens. 9? Ja, so um 10. Okay, genau. Dann waren es nicht 13, sondern eher 9. Ach, was sagst du? 10 bis 15?
Na, 5 bis 15, um es mal ein bisschen...
5 bis 15. Also irgendwo bei 10 sagst du. Ich sag, ja, ich sag eher 20. Ich sag 20. Weil ich glaube, man kann das Geld gerade in und um New York gut ausgeben.
Das ist richtig. Und da sind sie ja tatsächlich geblieben, ne? Also das Ganze spielt ja auf Staten Island oder soll auf Staten Island spielen und wird ja auch immer wieder gestresst, der Fakt, dass Staten Island irgendwie nicht so angesagt ist wie vielleicht andere Ecken in New York. Und es ist halt eben auch auf Staten Island gedreht.
Genau.
Und ja, da gebe ich dir recht, wahrscheinlich ist da die New Yorker Ecke, Filmförderung hin und her, so ein eher teurere Pflaster, was du dir so aussuchen kannst.
Ja. Aber hat es dem Film gut getan oder nicht? Ich würde sagen, lass uns doch nochmal noch tiefer einsteigen.
Na dann los.
Das klang fast schon ein bisschen. wir kommen zur eigentlichen Filmanalyse und ich habe mir wieder versucht, hier zwei Hypothesen aus den Fingern zu lutschen. Und schieß mal direkt los und dann gucken wir mal, ob wir uns daran irgendwie an der Filmrezension so ein bisschen hier langhangeln können. Und zwar behaupte ich, The King of Staten Island ist eine überlange, episodenhafte Erzählung ohne festes Ziel. Und The King of Staten Island ist der erfrischendste und beste Film der aktuellen Kinosaison.
Das ist ja ein Kontrastprogramm mit dir heute.
Ach, hast kontrovers und gegensätzlich. Das schreibe ich mir jetzt immer auf die Fahne. Das lockt hoffentlich die Leute. Aber nein, das waren meine zwei Hypothesen.
Ah, okay.
Höchstens du willst noch eine dritte zusteuern.
Nö, ich glaube, das gibt uns ja genug Kanonenfutter, damit wir hier die nächste halbe Stunde
runterfeuern
auswerten können. Ja, auf jeden Fall. Also. Also
du magst du anfangen.
Ja, gerne. Also du hast es ja in der ersten These schon erwähnt, überlang. Vielleicht noch eine wesentliche Info, hat mich auch tatsächlich ein bisschen erschreckt, als ich nachgeschaut habe. Also der Film geht tatsächlich 2 Stunden und ich glaube 17 Minuten oder so in Summe. Ne?
Richtig, ja.
Das ist für so klassischerweise, wenn du sagst Coming of Age, ein bisschen Comedy, ne, dann da sagst du ja irgendwas zwischen 90 und 120 Minuten ist da so in aller Regel.
Da ist dann Schluss.
Eher am 90-Minuten-Spektrum sind die meistens angesiedelt gefühlt, ne? Ja. Ich meine, der Trend geht in aller Regel irgendwie mittlerweile zu 2 Stunden, aber selbst die zu überziehen, er hat mir suggeriert, es gibt ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Das ist so alles gefühlt so ein bisschen zweischneidiges Schwert bei mir, was meine so Pro- und Kontrapunkte betrifft, und es spiegelt sich auch ganz gut wieder in deinen Thesen schon, weil ich habe das Gefühl, jeder Pro-Punkt macht irgendwie auch so ein bisschen die Tür auf zu einem Kontrapunkt, habe ich das Gefühl.
Mhm, also, das klingt aber spannend.
Ja, weil, also zum Beispiel sage ich, dass das Skript ist schon irgendwie stark, weil ich finde, die Dialoge werden gerade von dem Cast irgendwie auch zum Beispiel sehr, sehr echt rübergebracht.
Mhm, ja, d'accord.
Das ist zum Beispiel eine absolute Stärke von dem Skript und es wirkt alles einfach sehr, sehr echt. So, das kommt zum einen vom Skript, wie es geschrieben ist, wie die Sachen rübergebracht werden von dem Cast und natürlich auch von der ganzen Montage und so weiter. Ist alles sehr zweckmäßig, sehr reduziert, wie du schon gesagt hast, auch audiovisuell und vermittelt dann so ein bisschen fast so dokuhaften Flair. Also als würde einfach die Kamera halt ein bisschen mit dabei sein oder so. Also das drängt sich nicht besonders auf durch abgefahrene stilistische Mittel, lass es mich so formulieren. Macht das Sinn?
Das klingt ein bisschen gerade so nach dem, was wir über Eighth Grade damals erzählt haben.
Genau, so ein bisschen finde ich auch, in die Kerbe schlägt das auch. Mhm. Und das sind ja alles positive Dinge, gerade zum Beispiel jetzt auch ein Kompliment an das Skript. Aber genauso muss ich deiner ersten These zustimmen. Gefühlt gab es nicht wirklich für mich fast bis zum Ende einen wirklich roten Faden, wo ich nicht wusste, worauf wollt ihr denn jetzt hin? Das war wirklich wie so ein bisschen, auch wie bei Eighth Grade, so ein Auszug aus dem Leben mit dem, wir geben zumindest gerade so den nötigen Kontext, damit der Zuschauer es versteht.
Ja.
Aber es gibt nicht wirklich so einen krassen Spannungsbogen, so einen roten Faden. Zumindest für mich, ich würde sagen, so dem ersten 2 Dritteln.
Hattest du auch zufällig gelesen, dass das Drehbuch gar nicht so viel vorgegeben haben soll, sondern dass viel auch durch Improvisation entstanden ist?
Das würde Sinn machen, weil das würde auch so ein bisschen erklären, warum einige Dialoge so realistisch rüberkommen. Die wirken halt zum Teil nicht auswendig gelernt. Das, wenn da zum Beispiel Steve Buscemi, der da eine Nebenrolle spielt, wie in gefühlt jedem Film, der irgendwie zwischen 1990 und 2010 gelaufen ist. der erzählt dann zum Beispiel so eine Anekdote, ne? Und da ist halt extrem viel so, wo er nach Worten ringt vielleicht auch. Und wenn du dann weißt...
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Auch in dem Zusammenspiel mit den anderen Schauspielern, ja.
Genau, dass der wahrscheinlich einfach nur so ein paar Punkte bekommen hat, an denen er sich langhangeln soll, ne? Was so ein bisschen die Quintessenz ist von dem, was du erzählen sollst. Und wie du dorthin kommst, das ist dir überlassen, ne? Mach das so ein bisschen on the fly, improvisier das. Das macht Sinn, das merkt man, aber wie gesagt, das ist halt eben das, wo ich sage, das macht halt den Film so echt, so nahbar. Mhm. Also, so, dass ich denen das abkaufe und es nicht eben wie so ein Skript auswendig gelernt sich anfühlt.
Das fällt auf jeden Fall auf, ja. Und weil du es, oder weil ich es gerade reingebracht habe, dieser Vergleich mit Eighth Grade, um dir kurz ins Wort zu fallen, werden es auch, wir hatten es schon erwähnt, ne, ich glaube, auch nochmal der Vergleich zu Edge of 17, was hier nämlich so ein bisschen das Kontrastprogramm ist. Wir hatten bei beiden eben genannten Filmen, hatten wir dieses typische Coming-of-Age-Szenario, ja. Also wir haben eher so, wir haben Jugendliche, wir haben fast noch Kinder, die halt in ihrer schweren Schul- oder Pubertätzeit halt da mit den Leiden des Lebens halt zu kämpfen haben. Und hier ist es eben nicht dieses typische Coming of Age, ne, auch wie bei Love, Simon zum Beispiel, sondern hier ist das stark nachgelagert. Am Beispiel eines Mitte-20-Jährigen schon und wo jetzt nicht quasi dieses, ja, dieses Schulische und das ist, wie habe ich den ersten Streit mit meinen Freunden porträtiert wird, sondern wie stark kann sich zum Beispiel Verlust in der Jugendphase, in der Kindesphase verankern und damit auch den späteren Lebensweg komplett mitbestimmen. Und das fand ich eigentlich, das fand ich so, war der strengste oder der stärkste Punkt für mich so vom Skript.
Ja, also damit hebst du dich halt natürlich schon ab, ne? Du hast, wie du gesagt hast, der Fokus oder die konkreten Probleme, mit denen die Figur konfrontiert wird, sind halt ganz andere, als wenn du irgendwelchen pubertären Figuren hinterhergehst. Mhm. Oder halt einem 24-jährigen, eigentlich erwachsenen Mann, der zumindest aus der Sicht der anderen Figuren in seinem Dunstkreis eigentlich auf eigenen Beinen stehen sollte, weil es eigentlich alle anderen ja irgendwie auch hinkriegen.
Ja, genau.
Und auf der anderen Seite sind aber dann diese Episoden, die erzählt werden, ist jetzt nicht unbedingt ein Negativpunkt, aber da waren so bestimmte Sachen dabei, die man schon so gesehen hat. Also die Episoden, ja, die sie sich entschieden haben zu erzählen, die waren jetzt nicht immer neu.
Party auf dem Campus oder was meinst du?
Party auf dem Campus oder der neue Partner möchte, dass die Kinder, die er halt mitbringt, irgendwie von ihm bespaßt werden, weil er ist ja quasi der, ich sag mal, vielleicht potenziell ältere Bruder und soll sie halt zum Beispiel in die Schule bringen oder so. Das ist alles jetzt nicht wirklich neu. Das ist aber auch unterm Strich gar nicht schlimm und unterfüttert ja hier nur dieses sehr, sehr echte. Weil genauso wird es halt laufen. Ne, wenn irgendwie, keine Ahnung, du ein Scheidungskind bist zum Beispiel und der neue Partner bringt irgendwie Kinder mit und du bist vielleicht der große ältere Bruder, klar musst du dann so ein bisschen die dann irgendwann vielleicht mit in die Schule nehmen oder so. Mhm. Hier wird es halt nur ad absurdum geführt, weil er letzten Endes irgendwie nicht einfach nur der große Bruder ist, sondern er ist eigentlich der erwachsene Bruder, hat aber eigentlich kein wirkliches eigenes Leben so richtig.
Und sieht halt auch schon so aus, als wenn er direkt von der schiefen Bahn irgendwie rüberkäme.
Ja. Ja.
Und dann natürlich auch bei den Lehrern oder in der Schule besonders auffällt, ja.
Genau, so und dann, um das nur einmal kurz fertig zu machen, ich hatte es halt erwähnt, dass die ersten zwei Drittel wirklich so ein bisschen einfach nur verschiedene Aspekte von Scotts Leben beleuchten, kein wirklicher roter Faden zu erkennen ist und dann gibt es halt dann doch so einen Moment, wo quasi dieses ganze Kartenhaus, das er da letzten Endes hat, irgendwie in sich zusammenbricht. Und ab dem Zeitpunkt hat für mich der Film so ein bisschen geswitcht von diesem episodenhaften Erzählen hin zu einem gefühlt klassischen Hollywood-Indie-Streifen mit roten Faden, der auf ein Happy End hinarbeitet.
Mm, ja.
Wie siehst denn du das? Weißt du, was ich meine?
Da bin ich eher so ein bisschen in meiner Kontra-Ecke, aber ist ja kein Problem. Und ich glaube, ich fasse auch so mal einen Punkt auf, den du auch gerne bringst. Wenn man drauf achtet, gibt's glaube ich so ein leichtes Pacing-Problem im Film. Und das haben wir jetzt glaube ich oft genug gesagt. So ein großer Teil ist so ein bisschen herumwabernd und ohne Ziel läuft er so ein bisschen vor sich hin, halt rein episodenhaft. Und das ist mir zum Beispiel auch bei einem Beispiel besonders aufgefallen, wo dann zum Beispiel seine Mutter, also Margie, dann den neuen Ray, gespielt durch Bill Burr halt, kennenlernt und plötzlich bist du in so einer Montage drin, wie sie halt plötzlich ihre Liebeleien anfangen, alles verdecken wollen natürlich vor Scott, also Pete Davidson, und da dachte ich so, wo liegt denn jetzt gerade der Fokus? Also ja, ich kriege das gerade so mit, dass dadurch ein bisschen so natürlich das Ganze so auch salopp genommen auf diese Komödienart so ein bisschen hops genommen werden soll, aber da hatte sich der Fokus plötzlich für mich auch total von der Stimmung so verändert. Und
da wurde sich halt einfach an einem stilistischen Mittel bedient,
ja, genau,
um genug quasi Kontext zu geben für den Zuschauer, was gerade abgeht.
Genau.
Aber dann dadurch brichst du so ein bisschen mit dem, audiovisuellen Style, den du halt eigentlich versucht hast, irgendwie gefühlt die erste Stunde so ein bisschen zu etablieren, ne?
Genau, und dieses letzte Drittel, wo du meintest, so, da fangen so, spürt man doch wieder viel stärker so diese typischen Genre-Restriktionen, sage ich jetzt mal, scheinen da wieder mehr durch. Das fand ich halt auch. Du hast gerade zum Ende hin wechselt zum Beispiel das Verhältnis von Scott und Ray, die sich dann auch ein bisschen zerstreiten, wechselt das Verhältnis dann zu seiner Mutter beziehungsweise seiner neuen Geliebten, wechselt so schlagartig von Szene auf Szene, wo du denkst so, okay, das war mir jetzt so ein bisschen zu sehr der Wink in die Richtung, wir bewegen uns jetzt Richtung Happy End, auch wenn es nicht ganz so schmalzig irgendwie kommt. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch noch so eine Szene, wo er versucht, dann seiner langjährigen Freundin, die eigentlich nie offiziell seine Freundin ist, dann doch aber irgendwie seine Liebe unter Beweis zu stellen. Und diese beiden Szenen waren für mich dann so, das kommt jetzt aber ein bisschen plötzlich. Dafür, dass wir jetzt quasi so gefühlt schon 2 Stunden gesehen haben, wie er so rumdümpelt, kam doch jetzt, ich sag mal vorsichtig, diese 180-Grad-Wende doch relativ schlagartig. Zum Schluss.
Also da hätte ich mir auch gewünscht, also gebe ich dir recht und ich fand diese 180-Grad-Wende an für sich sehr schön und hat mich auch gefreut und wie gesagt, dadurch, dass es dann am Ende wieder so ein bisschen einen konkreteren roten Faden gibt und wir so ein Ziel darin haben, dass er einfach quasi sich über die Episoden hin einfach als Mensch weiterentwickelt und vielleicht sein Leben ein bisschen in den Griff bekommt, ganz schön, um einen Abschluss zu bilden für den Film. Da hätte ich mir halt im Zweifel gewünscht, dass du vielleicht von diesen Episoden, die wir da vorneweg erzählt bekommen haben, ein bisschen Zeit abziehst. Und wir haben ja schon gesagt, dass der Film eine gewisse Überlänge hat und die vielleicht in Szenen investierst, die mir tatsächlich besser vermitteln, wodurch diese 180-Grad-Wendung wirklich hervorgerufen wird. Weil nur weil mir im Zweifel Feuerwehrmänner eine Story von meinem verstorbenen Vater erzählen, kriege ich nicht auf einmal mein Leben in den Griff. Also das ersetzt nicht zum Beispiel Therapie. Eine Szene, die vielleicht so ein bisschen, was mache ich eigentlich hier? Ich bin gerade dabei, irgendwie illegal ein Verbrechen zu begehen. Ich will gar nicht jetzt zu sehr ins Detail spoilern, aber sorgen dafür, dieses einschneidende Moment zu sein, dass ich mein ganzes Leben überdenke letzten Endes.
Ja.
Also wenn das gewollt war, dann wurde es für mich persönlich jetzt nicht genug rausgearbeitet. Und ich glaube, es war durchaus so gewollt und gemeint.
Ja.
Und dann hätte ich mir gedacht, dann mach doch diese wichtigen Szenen ein bisschen größer, ein bisschen detaillierter.
Ja.
Ich nenne es jetzt mal ganz bewusst provokant, verschwendet nicht so viel Zeit für diese Trivialitäten. Gerade am Anfang auch. Ja, von daher, das ist halt genau diese Waage, die da immer wieder in beide Richtungen irgendwie ausschlägt.
Ja, kann ich nachvollziehen, bin ich zu Großteil auch d'accord und ich bleib ganz kurz noch bei meinem Kontrapunkt, obwohl ich den Film ja nicht direkt hier so runterschlachten will. Aber was auch so ein bisschen diesen großen Pott für mich reinzählt, ist die Charakterzeichnung an sich von Pete Davidson selbst, also beziehungsweise von der Figur Scott, dass er den ganzen Film über als erfolglos und also erfolglos dargestellt wird. Er sitzt halt kiffend die ganze Zeit irgendwie in der Ecke und bemitleidet sich selbst. Und dennoch gibt es immer wieder so Spitzenfilme, wo du merkst, er ist eigentlich gebildet und er ist teilweise sogar recht couragiert, ne? Gerade wo er so eine Begegnung in einem Tattoo-Shop hat, wo du denkst, also er ist nicht dumm und er steht, glaube ich, auch für andere ein und weiß halt wirklich, was falsch und was richtig ist. Und vielleicht bin ich zu wenig in meinem Leben auch mit solchen Dingen konfrontiert gewesen, dass ich jetzt selbst diese Charakterzeichen zu 100% nachvollziehen kann. Aber da hat mir so ein bisschen das Nachvollziehbare gefehlt, weil da war mir nicht für mich nicht richtig klar, also wirkt sich das so stark aus, dass er halt wirklich so antriebslos ist, weil er macht ja eigentlich doch einen ganz okayen Eindruck.
Ja,
kannst du verstehen, was ich meine?
Ich kann das noch viel besser auch verstehen an einem vielleicht anderen Beispiel, das für mich komplett unklar war. Und zwar ist ja sein großer Traum, ein Tattoo-Restaurant zu eröffnen.
Ja, genau.
Das heißt, in erster Linie möchte er natürlich als Tätowierer besser werden und möchte halt auch viel üben. Und das ist halt auch ein wesentlicher Punkt da gerade in der ersten Hälfte des Films, dieses Tätowieren. Und es wird uns relativ deutlich suggeriert, dass er halt nicht gut da drin ist.
Mhm.
Und dann wird aber über den Film hinweg irgendwie erwähnt oder uns gezeigt, dass er sehr wohl irgendwie auf einmal besser geworden ist. Und zwar vielleicht nicht nur besser, sondern halt richtig dolle gut ist. Mhm. Und dann wird dann so ein Beisatz erwähnt, ich habe da ja auch in letzter Zeit viel geübt. Aber wann denn?
Ja,
und du warst doch der Antriebslose die ganze Zeit. Das ist doch der ganze Aufhänger des Films. Warum zeigt er uns dann nicht im Zweifel, dass er sich mal offensichtlich trotz ADHS auf den Hosenboden gesetzt hat und dann da irgendwie gemalt hat oder gezeichnet hat, um da einfach, was das betrifft, besser zu werden? Und wie viel Zeit ist denn dann im Zweifel vergangen von der Tätowierung, die er uns zeigt, die irgendwie voll daneben ist, zu ich bin auf einmal der Tattoo-Artist halt.
Und am Ende kriegst du aber doch wieder so die flache Hand ins Gesicht.
Aber nur teilweise halt, ne?
Ja.
Ja, fand ich, das, also wie gesagt, da, ich glaube, da weiß nicht, warum man sich dann für bestimmte Szenen entschieden hat, wenn man halt schon so sagt, ich erzähle das so episodenartig, ob man dann hätte da ein bisschen effizienter arbeiten können, um die Figuren da auch rauszulocken, oder ob man halt bewusst gesagt hat, wir wollen uns mit diesen Trivialitäten quasi aufhalten. Weiß ich nicht.
Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch noch einen ganz großen Pluspunkt, den ich mal eben so an der Seitenlinie erwähnen will. Und zwar ist es für mich das Schauspiel. Und Absolut. Ich finde, der Film steht und fällt halt mit Pete Davidson in der Hauptrolle. Du merkst einfach, er ist in so einer, wenn auch nur semi-autobiografischen Rolle. Und dafür ist es aber das Paradebeispiel von, wir schreiben jemanden die Rolle auf den Leib. Er ist Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Das, was er spielt, auch wenn man ihn kennt aus Interviews, aus anderen Filmen oder zumindest, wo er mal aufgepoppt ist als Nebendarsteller, er spielt sich halt wirklich zum größten Teil selbst.
Was ich eingangs gesagt habe, ne? Irgendwie so eine Stil, er hat da quasi aus seiner Vergangenheit oder aus dieser Reflexion von sich selbst, die er hat, oder dieses Bild, was auch die Außenwelt von ihm irgendwie hat, hat er eine Figur gebaut und die nutzt er jetzt auch, reizt er auch aus, benutzt er auch und spielt er auch weiterhin. Ob er das jetzt immer noch ist, sei ja mal dahingestellt, aber und das merkst du auch. Und die Frage ist natürlich, ist er wirklich ein guter Schauspieler oder kann er halt genau diese eine Sache und nur diese eine Sache? Deswegen bin ich gespannt auf Suicide Squad.
Das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch interessant. Ich meine, er hat eine kleine Rolle in The Dirt gehabt. Da hat man, glaube ich, sieht man schon, dass er auch noch andere Qualitäten hat, auch wenn es nur eine kleine Rolle war.
Ja.
Aber hier
spielt er keine Rolle, ne? Das ist genau, was wir hier brauchten, und das macht er halt mega.
Genau.
Und ich finde auch, und wir hatten ja auch Bill Burr schon unterzeichnet, dass er hier all in gegangen ist. Mhm. Auch körperliches Commitment à la Christian Bale. Ich kauf denen das allen ab eigentlich, ne?
Das ist für mich halt der zweite Punkt unter dem Hauptthema Schauspiel, Bill Burr halt. Er schafft halt hier mit seiner Performance halt das absolute Gegengewicht zu Pete Davidson mit seinem schlaffen Gammler, sage ich mal so. Und auch wenn man Bill Burr kennt oder vielleicht nicht, seine Stimme, ne, und diese diktatorische Wut, die er seiner Figur oder sich selbst auch bei seinem Stand-up-Comedian-Zeug halt immer gibt, ist halt so...
Ja.
So prägend, und auch gerade wenn man F is for Family kennt von Netflix, also musste direkt, die erste Szene, die er hat, ist er halt auf 180, schreit alle zusammen, und ich musste halt einfach nur lachen, weil ich diese Art von ihm schon kannte und so halt schon lieben gelernt habe.
Mega, wie er sein Kind anschreit und wenn sie über die Straße gehen, ich musste so lachen.
Ja, genau. Guckt nach beides.
Guckt nach links und rechts.
Es ist halt einfach so witzig, und du kaufst ihn das halt ab. Und er schafft damit halt einen super Ausgleich zu Pete Davidson. Es ist halt wirklich auch nochmal Yin und Yang, um diesen Begriff nochmal aufzurollen. Das sind für mich so die beiden Highlights im Film. Und die beiden tragen es doch halt über lange Strecken. Vor allem Pete Davidson trägt es halt über die meiste Zeit der Strecke doch halt.
Ja. Das merkst du halt, da merkst du halt eben auch, dass es, glaube ich, so eine persönliche Note hat. Ich meine, viele von denen oder fast alle sind tatsächlich, also es geht halt auch um die Region, Staten Island, wie du da halt lebst, aufwächst und so weiter, ne? Diese Community halt so ist. Und es sind ja auch alles New Yorker, die gecastet wurden. Und ich muss halt zum Beispiel auch Buscemi nochmal rauskramen, weil ich tatsächlich jetzt hier im Rahmen der Recherche dann gesehen habe, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, der war ein Feuerwehrmann.
Ich weiß gar nicht, wann. Wann
Buscemi war denn Feuerwehrmann? War, soweit ich weiß, 80 bis 84 Feuerwehrmann.
Okay.
Und als dann quasi so diese ganze Schauspielnummer wirklich steil gegangen ist und er das Vollzeit machen konnte, hat er dann aufgehört. Aber typischer patriotischer US-amerikanischer Manier ist er da natürlich im Herzen immer Feuerwehrmann geblieben. Und deswegen gibt's auch die Story, die er mal in einem Interview erzählt hat, dass er dann 2001 zu seiner alten Feuerwehrstation hin ist, 9/11, um quasi dann da nochmal sich Equipment geben zu lassen und mit im Geröll nach Überlebenden zu suchen.
Krass, war für ihn halt wusste ich nicht.
Ja, ich auch nicht, bis ich es gelesen habe. War für ihn halt so ein No-Brainer. Und dass er jetzt hier quasi dann den auch wieder einen Feuerwehrmann porträtiert. Und das war, glaube ich, ein Thema, das ihm dann auch persönlich nahe geht und wo er auch so ein bisschen eine persönliche Note einfach einbringen kann. Und das merkst du halt in dem Film auch, finde ich, dass die auch die Schauspieler einfach da Bock drauf hatten und so ein bisschen ja, intim ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
Schon, ja, intim in dem Verhältnis, wie es halt in so einem Filmformat von Judd Apatow sein kann.
Yeah, there you go.
Und genau, und auch gerade dieser reduzierte Look, den wir schon angesprochen haben, gerade diese Indie-Vibes, die lassen, glaube ich, auch die Schauspieler dann dementsprechend auch einfach ein bisschen mehr glänzen. Und das ist auch so, so der letzte Punkt auf meiner Pro-List, sage ich mal, dass man, und ich kram es auch hier nochmal raus, ich hatte es bei Age of 17 schon gesagt, wo wir drüber gesprochen haben, es ist halt nicht so, nicht wie bei Love, Simon zum Beispiel, wo du halt ein Coming-of-Age-Geschichte erzählst, wo es ein bisschen geht um die Windmühlen, gegen die du kämpfst als Jugendlicher oder die ersten Querelen, mit denen du dich auseinanderzusetzen hast. Und dann leben aber alle immer in diesen super schicken, durchgestylten Vororten. Ja. Und gerade bei Love, Simon, da war ja noch Jennifer Garner und wer da alles dabei war mit den super SUVs und schieß mich tot. Und das ist hier nicht, das ist halt wirklich einfach die Figur Scott, die bei seiner Mom im Keller wohnt, mit den Kumpels halt kiffen geht, was, glaube ich, auch nichts mega Ungewöhnliches ist, sage ich mal, in der Hinsicht. Oder in dem Alter. Und es wirkt halt viel geerdeter und dadurch halt auch viel greifbarer. Punkt.
Ja. D'accord. Und die machen sich ja sogar darüber lustig, ne? Dass es halt da einen wohlhabenden Teil der Familie gibt, mit dem sie halt sich irgendwie, oder nicht der Familie, aber die beste Freundin, ne? Seiner Schwester.
Ja,
und
stimmt.
Dass sie damit halt irgendwie, oder er zumindest gar nichts anfangen kann. also, genau. Wird so ein bisschen nicht durch den Kakao gezogen, aber ja.
Hast du denn noch einen Punkt oder kannst du da jetzt quasi deine ganzen Eindrücke nochmal quasi in ein Fazit kanalisieren?
Ja, wie gesagt, also wenn du jetzt so ein bisschen nochmal schaust, was wir alles erzählt haben, war relativ viel Kritik dabei. Aber
ich glaube nur, weil es um so der Film so uns am Herzen liegt, glaube ich.
Ja, glaube ich auch, weil in Summe muss ich schon sagen, ist er für mich eine Empfehlung, die ich auch gerne Leuten ausspreche, auch Leuten, die vielleicht nicht Pete Davidson kennen oder, weiß ich nicht, in New York aufgewachsen sind.
Gerade deshalb vielleicht.
Ja, also der funktioniert trotzdem für mich.
Ja.
Ich muss dazu sagen, es waren nicht so viele Lacher dabei, wie ich im Zweifel erwartet hätte. Gerade von dem Apatow-Film und auch nach dem Trailer. Das ist aber halt gar nicht schlimm, finde ich. Ich finde die Situation, auch wenn sie sich so ein bisschen verschleppen und den Film vielleicht auch ein bisschen in die Länge ziehen und diese Pacing-Probleme haben, sind trotzdem so, dass man sie gut weggucken kann auf jeden Fall, auch gerade weil sie halt sehr sympathisch gespielt sind von einem Supercast und wie gesagt, Kameraarbeit sehr, sehr zweckmäßig. Dieses Drehbuch, dadurch, dass sie so frei agieren konnten, streckenweise sehr, sehr nahbar, sehr, sehr echt. Wie gesagt, fast diesen dokumentarischen Stil. Wir haben immer wieder auch Eighth Grade erwähnt. Und ja, man hätte dem Film vielleicht einen etwas stärkeren Fokus geben können. Und ja, vielleicht geht er auch gerne am Ende dann hin wieder ein bisschen Richtung, driftet er ein bisschen Richtung Hollywood Happy End ab. Mhm. Aber ich finde, dass lässt dich am Ende dann wenigstens mit so einem leichten Schmunzeln aus dem Film rausgehen. Und ich möchte abschließend noch eine Sache erwähnen. Es ist auch kein Spoiler oder so, aber das war das Erste, was ich googeln musste am Ende des Films. Pete Davidson, der Film endet mit einer Einstellung von Pete Davidson, der in eine relativ spezifische Richtung guckt und mir war nicht klar, wo zum Geier guckst du den jetzt gerade hin? Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, mir ist es aufgefallen, aber ich habe ja das Gebäude im Hintergrund beobachtet.
Ja, und ich habe mir überlegt, aber wo guckt er denn hin?
Ja, wahrscheinlich irgendwo Richtung...
Er guckt Richtung Twin Towers, ja.
Ja, das habe ich mir dann... Hätte ich
da,
mir
wo sein echter Papa quasi da leider verstorben ist, ja. Und das fand ich, das fügt es dann wieder für mich irgendwie dieses Bild zusammen, dass das einfach sehr persönliche Nummer ist, die da Pete Davidson, wo er uns wirklich auch irgendwie scheinbar so ein bisschen Einblick gegeben hat, wie sein Leben ausgesehen hat und mit welchen Ängsten, Dämonen, Problemen er da zu kämpfen hatte. Und dass wir ja jetzt gesehen haben, dass er da offensichtlich ein Ventil gefunden hat, um damit ein bisschen besser klarzukommen, aber dass es, glaube ich, ein konstanter Prozess ist. Und wenn das alles trotzdem irgendwie auch rüberkommt oder der Film vermittelt, dann kann er ja gar nicht so viel falsch gemacht haben, auch wenn wir ihm da hier immer mal wieder vorwerfen mussten, dass er vielleicht hier und da ein bisschen Zeit liegen lässt und ein bisschen pointierter hätte arbeiten können. Aber das macht ihn für mich halt relativ rund und es macht ihn vielleicht nicht zum größten Highlight von diesem bescheidenen Kinojahr, das wir hier 2020 haben.
Jetzt redet aber gerade nicht so schlecht. Ich muss ja auch noch mein Fazit bringen.
Ja, und aber gerade hier im in einem Fankreis zwischen Ronny und mir von Coming-of-Age-Sachen auf jeden Fall ein erfrischender Ansatz. Und wenn das so ansatzweise eine Sache ist, mit der ihr irgendwas anfangen könnt, und wir haben ja jetzt auch so ein paar andere Referenzstreifen schon genannt, dann könnt ihr hier eigentlich, glaube ich, relativ wenig mit falsch machen.
Ja, ich versuche mein Fazit auch nochmal in 2-3 Sätze hier schnell reinzutüdeln. Vieles hast du schon gesagt. King of Staten Island, für mich auch ein Film, der als so Indie-Streifen verkleidet, über 2 Stunden durch verschiedene autobiografisch angehauchte Lebenslagen der Hauptfigur wandelt. Oft driftet der Film dabei zu Nebenfiguren ab oder zu nichtig wirkenden Kleinigkeiten. Aber was ich vielleicht gerade nicht so erwähnt habe, im Ende ergeben sich aus den vielen einzelnen Stücken für mich auch vertiefende Einblicke in das Handeln und Tun des Protagonisten, also Scott. Und Judd Apatow schafft mit seinem routinierten Handwerk da für mich eine liebevolle Komödie, auch abseits vor allem vom Humorkommerz, der so aktuell noch in den Kinos war oder auch bald wieder ist. Und damit für mich einen der schönsten Filme eigentlich des Kinojahres bis jetzt. Und deshalb für mich auch eine klare Empfehlung, auch wenn vieles vielleicht jetzt so ein bisschen negativ klang.
Aber das gehört halt manchmal auch dazu, finde ich, bei einer Review. Kann man ja auf jeden Fall mal machen.
Ist ja konstruktiv, ne?
Und
ist ja
auch solange wie es konstruktiv ist. Und am Ende haben wir ja trotzdem gesagt, wir haben zwar ein bisschen gemeckert, aber von uns beiden eine ganz klare Empfehlung, die Nummer mal zu schauen. Ob ihr jetzt dafür ins Kino gehen müsst, Maske nicht vergessen, muss jeder selber entscheiden. Aber ihr habt ja auch die
Amazon-Option. Wenn ihr ein Kino findet, wo er halt läuft.
Das kommt noch dazu. Hier in Köln tatsächlich, ja.
Also du dann... Amazon Prime, wie gesagt, wäre hier in Deutschland zumindest die zweite mögliche Anlaufstelle. Kitsching, kitsching, kitsching.
Ja, herrlich. Ich glaube, dann haben wir doch die Nummer hier im Kasten.
Denke ich aber auch. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst, ein Wort. Empfehlung unsererseits. Ja, es war ein Wort. Ansonsten würde ich sagen, schreibt uns gerne, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Der läuft ja schließlich, wie gesagt, jetzt schon seit einer Woche in den Kinos eurer Wahl oder eben auf Amazon Prime. Schreibt uns gerne auf unsere Podcast-Seite oder in den sozialen Medien. Instagram, wo sind wir noch überall? Twitter und oder Facebook, eigentlich überall. Und ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet
NSRT Podcast.
Wunderschön. Und es gibt auch einen passenden Hashtag für alle da draußen.
NSRT Podcast.
Und wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Also benutzen, benutzen, benutzen und gern mit uns in Kommunikation treten.
Ja, wir freuen uns.
Wir freuen uns. Ansonsten würde ich sagen, ab hinter die Schreibmaschine, Alex. Wir bereiten die nächste Sendung für nächste Woche vor.
Genau, ich schließe mich in meine gefühlte Sauna ein bei den Temperaturen, die uns bevorstehen. Auf jeden Fall, ja.
Oh ja, und, stimmt.
Geben alles.
Dann sage ich,
Schweiß, Blut und Mühen werden nicht gescheut für die nächste Folge.
Wollte ich jetzt gar nicht wissen in dem Detailgrad. Deshalb sage ich, mach, was du für richtig hältst. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Ronny. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.